Hallo und herzlich willkommen zum Metal.de Podcast Metal Minds, The Pit Unplugged. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit. Und heute schauen wir auf ein Spannungsfeld, nämlich auf das Spannungsfeld Metal und Hits. Metal ist ja ein Genre, das sich jahrzehntelang als Gegenkultur verstanden hat. Metal ist laut, Metal ist kompromisslos, manchmal auch sperrig. Und trotzdem hat ja dieses Genre Songs hervorgebracht, die über die Szene hinaus bekannt geworden sind. Von den frühen Riffs von Black Sabbath über Stadionhymnen der 80er bis zu modernen Acts wie Ghost oder Sleep Token stellt sich mir persönlich immer wieder die gleiche Frage: Was macht eigentlich einen Metal-Hit aus? Ist es das ikonische Riff, der Mitsing-Refrain oder eine starke visuelle Inszenierung? Ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht ist es auch die emotionale Wucht, die Menschen verbindet. Aber dafür habe ich mir jemanden geholt, der mir vielleicht Licht ins Dunkel bringen kann. Wir sprechen darüber mit jemandem, der Musik nicht nur liebt, sondern sie auch wissenschaftlich und kulturell untersucht. Musikwissenschaftler, Kabarettist und Autor Dr. Pop. Außerdem bringt Dr. Pop auch ein neues Buch heraus und das beschäftigt sich mit der großen These: Musik kann unser Leben verändern, Musik kann uns klüger, glücklicher und sogar gesünder machen. Wir sprechen also nicht nur über Metal-Hits, sondern auch über die Frage, was Musik eigentlich mit uns macht, vom ersten Hören bis weit ins Leben hinein. Dr. Pop, ich freue mich sehr, dass wir uns heute die Zeit nehmen. Schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, vielen Dank für die Einladung in diesen schönen Podcast erstmal.
Wir wollen heute über Metal und Hits sprechen und deshalb lass uns das erstmal einordnen. Was ist denn eigentlich ein Hit?
Du fängst direkt mit den schwierigen Fragen an. Es gibt ja so Wörter, die benutzen wir alle, aber es ist sehr schwer, das zu definieren. Ich würde sagen, dass man Hit erstmal übersetzen könnte mit Schlag. Und wir haben seit dem 19. Jahrhundert auch den Begriff Schlager in unserem Repertoire. Da denken wir mittlerweile an ein Musikgenre, was vielleicht jetzt die meisten, die diesen Podcast hören, nicht so oft hören. Vielleicht nur ein bisschen ironisch, wenn jemand von den Flippers mal bei Rock am Ring oder so auftritt. Schlager hieß früher auch nichts anderes, als dass etwas eingeschlagen ist und etwas sehr, sehr erfolgreich war. Dann hat sich das als ein eigenes Genre etabliert. Und bei Hit ist es ein bisschen anders. Das heißt ja übersetzt Schlag und etwas ist eingeschlagen, etwas ist erfolgreich, etwas ist weit oben in den Charts. Und meistens assoziieren wir damit etwas, was weit oben in den Charts gelandet ist, auf Platz 1. Aber das ist immer so eine Sache. Also ich weiß nicht, wer heutzutage noch wirklich die Charts verfolgt. Ich bin mir sicher, dass viele Leute, wenn sie jetzt gucken, was ist denn auf Platz 1, gar nichts davon mitbekommen haben so richtig. Also die Kategorie, was ist erfolgreich in den Charts, gilt, glaube ich, nicht mehr für jeden so richtig. Also Hit kann auch etwas sehr Persönliches sein. Also wenn man zum Beispiel einen Lieblingssong hat, das kann der persönliche Hit bedeuten. Und manchmal kann sich auch etwas in einer Szene als Hit etablieren, was dann doch fernab des Mainstreams stattfindet. Und deshalb muss man da eine sehr offene Definition an den Tag legen, aber meistens verstehen wir unter Hit etwas, was dann doch, sag ich mal, global erfolgreich ist, was dann vielleicht von Taylor Swift oder Ed Sheeran herausgebracht wurde, aber natürlich gibt es auch Metal-Hits.
Und jetzt hast du schon das zweite Wort getroppt, über das wir sprechen müssen. Wenn wir über Metal-Hits sprechen, müssen wir, glaube ich, auch kurz festhalten, was ist denn eigentlich Metal?
Ja, das ist die nächste sehr einfache Frage, die du stellst. Also ich glaube, es gibt kaum ein Genre, wo so viel auch darüber diskutiert wird. Was ist jetzt eigentlich Metal? Also wenn ich da historisch richtig informiert bin, hatte man anfangs Heavy Metal als Begriff. Man versuchte sich ein wenig von Hard Rock abzugrenzen begrifflich. Und irgendwann ist aber Heavy Metal eher ein Subgenre geworden und Metal ist der große Oberbegriff geworden. Das hat sich, glaube ich, so in den 90ern dann etabliert. Und dann haben Metallica und andere Bands den Thrash Metal erfunden. Also es gibt so viele Ausrichtungen Metal. Also das gibt es auch in der elektronischen Musik, im Hip-Hop so ein bisschen. Aber sonst fällt mir kein anderes Obergenre wie Metal ein, wo sich so viel ausdifferenziert hat mit den Jahren. Aber ich glaube, man kann sich schon darauf einigen, dass die Ursprünge des Metals, vielleicht auch des Heavy Metals, in den späten 60er Jahren liegen, mit Bands wie Black Sabbath, die Purple haben auch einen großen Einfluss darauf genommen, obwohl die würde ich eher im Bereich Hard Rock verorten. Und dann hat jedes Jahrzehnt große Bands hervorgebracht, die auch immer wieder neue Impulse gesetzt haben. Also ich glaube, wir können ja, innerhalb von jeder Dekade 10 neue Genres finden, die im Metal-Bereich entstanden sind.
Also es ist ein sehr breites Feld und wir müssen natürlich hier auch sagen, du bist Dr. Pop, du bist genau. Nicht Dr. Metal.
Ja, eben, da möchte ich auch ein bisschen drauf bestehen. Wobei, ich habe meine Bachelorarbeit an der Uni über Deep Purple geschrieben und zwar über das Concerto for Group and Orchestra. Das war 1969 etwas Revolutionäres. Da haben Deep Purple zum ersten Mal mit einem Symphonieorchester zusammengearbeitet und auch dort gibt es harte Klänge, verzerrte E-Gitarren, die sich dann als Antagonismus gegenüber dem großen Orchester verstanden haben. Das ist also hochinteressant. Also ich habe mich schon in gewisser Weise mit den Ursprüngen des Metals auseinandergesetzt. Es gibt ja auch die Diskussion, ob vielleicht Helter Skelter, der Song von den Beatles, auch Einfluss genommen hat auf den Metal, also in Gewissheit auf den Hardrock. Und also historisch finde ich unglaublich interessant, was im Metal so gewachsen ist. Und ich habe auch persönliche Erfahrungen. Also ein guter Freund von mir, der hat war immer sehr gut in Mathe und ich erinnere mich in der Schulzeit, dass der immer bei den Matheaufgaben Heavy Metal gehört hat. Das hat er einfach geliebt und das hat ihn auch stimuliert und das fand ich faszinierend, weil, also wenn ich Musik höre, fällt es mir nicht so leicht, nebenbei noch andere konzentrierte Sachen zu machen, weil ich mich dann irgendwie auf die Musik konzentriere und ihn hat das entspannt und das habe ich auch tatsächlich in meinem Buch Macht Musik niedergeschrieben, weil ich so faszinierend davon bin, dass der jetzt mittlerweile Fluglotse ist. Ich weiß nicht, ob er da Heavy Metal hören darf, wenn er Flüge lotst, aber bisher ist, glaube ich, da alles gut gegangen. Also schöne Grüße an dieser Stelle.
Na, ich sage tatsächlich auch immer, dass Musik sehr viel mit Mathe zu tun hat.
Ja, also gerade der Metal ist ja eine hochkomplexe Musikrichtung. Also wer da jetzt nach 50 Jahren immer noch denkt, dass seine primitive Subkultur mit irgendwelchen langhaarigen Prolls, der hat den Schuss nicht gehört. Also es ist ja auch erwiesen, dass es da unglaublich komplexe Harmonien, Melodien gibt und dass es eine große Kunstform ist, wenn man gewisse, auch Symphonik, Metal und so. Es gibt da so viele Ausrichtungen, also das ist alles schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also da muss man kein Dr. Metal für sein, um das zu wissen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ja. Aber lass uns mal wieder zum Thema Hit, Metal-Hit zurückgehen. Mhm. Metal ist ja auch immer Gegenkultur. Und wie passt das eigentlich mit dem Konzept Hit zusammen?
Ja, die ganze Musikgeschichte hat sehr viel damit zu tun, dass es eine Bewegung und dann oft Gegenbewegung gibt. Und ich glaube, dass der Metal in einer Zeit entstanden ist, wo man Interesse hatte, verschiedene Gegenbewegungen an den Tag zu legen. Also im Metal steckt ja Kritik an der Gesellschaft drin, an Kommerzialität, was das Ganze dann auch wieder so ein bisschen ambivalent macht, wenn wir in Richtung Hit schauen. Man hat Dinge hinterfragt, die von der Kirche als gesetzt angesehen wurden. Man hat Drogen ausprobiert. In den späten 60er, 70er Jahren macht man vielleicht heute noch, was also auch der feinen Gesellschaft missfallen ist. Also die ganze Geburtsstunde des Metals hat auch sehr viel mit einer gewissen Gegenkultur zu tun. Und da ist natürlich immer die Frage, ab wann wird es dann kommerziell und wann nicht? Und dann bilden sich dann auch neue Strömungen innerhalb eines Genres aus, dass dann manche Fans sagen, da gehe ich nicht mehr mit, das wird mir jetzt zu kommerziell. Und ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber mir fällt auch kaum ein Genre ein, wo so viel Kommerzialität vorhanden ist. Ja, da gibt es sicherlich auch wie im Fußball so Ultra-Fans, die das dann ablehnen. Aber also ich glaube, es gibt kaum eine Band, die so viel Merchandise herausgebracht hat wie Kiss. Man kann sich ja sogar in einem Kiss-Sarg beerdigen lassen, der kostet $5,000. Das kann man meines Wissens immer noch bestellen. Okay. Also das ist total abgefahren, was dort alles so entstanden ist. Und also ich glaube, man darf ja auch gewisse Konzerte nicht betreten, wenn man nicht ein Metal-Shirt anhat und so. Ne? Das gehört ja auch irgendwie dazu. Und das geht manchen Leuten natürlich auch tierisch auf den Geist, die sagen, mir geht es hier um die Musik und nicht um das. Aber das ist auch immer Teil einer Kultur, dass man sozusagen sich ja vielleicht auch visuell erkenntlich zeigt. Ich liebe das, mit Autos an Konzerthallen vorbeizufahren und dann zu raten, welche Band auftritt. Und im Metal-Bereich ist es relativ einfach, das zu erraten.
Okay, wenn wir jetzt sagen Metal-Hit, könnte man sagen, dass ein Metal-Hit ein trojanisches Pferd ist, also Pop-Logik im Metal-Gewand?
Oh, das gefällt mir sehr gut, diese These. Naja, also ein Hit braucht natürlich auch immer eine gewisse Einfachheit. Und wenn wir uns so die ersten großen Metal-Hits anschauen, sind die von der Länge auch relativ kompakt. Also ich glaube, Paranoid von Black Sabbath, wenn wir uns darauf einigen wollen, dass es eines der ersten Metal- oder vielleicht Hard-Rock-Hits ist, der ist ja auch nicht so lang, ich glaube 3 Minuten ist der Song. Und der erfüllt gewisse Kriterien, die man auch auf Pop-Hits übertragen kann, ohne davon jetzt zu sprechen, dass das ein trivialer Song ist, überhaupt nicht. Aber das Riff ist unglaublich eingängig. Der Songaufbau ist relativ schnell zu erfassen. Also sind jetzt keine 37 Formteile, die man sich erstmal erschließen muss an einem Sonntagnachmittag mit einem Rotweinglas in der Hand. Aber die Kraft dahinter, dass, glaube ich, auch Leute, die vielleicht jetzt keine Metal-Fans sind, sofort erkennen, da ist irgendwie was Besonderes drin. Da ist ein Geheimnis in diesem Song. Also die Kraft dahinter wird keiner, glaube ich, in Frage stellen wollen. Und das ist auch immer ganz wichtig beim Hit, dass ein Hit irgendwie in gewisser Weise genreübergreifend Leute überzeugt. Dass man irgendwie merkt, da ist jetzt was Tolles drin. Und wir können auch gerne mal konkret bei Paranoid bleiben. Also ich glaube, es gibt auch kaum einen Song, um dem sich so viele interessante Geschichten ranken. Zum einen gibt es ja diese Erzählung, dass Black Sabbath noch ein bisschen Platz auf ihrer LP hatten und dann mussten die oder wollten die noch einen Song schreiben, weil das war einfach noch ein bisschen Speicherkapazität drauf. Und dann haben die angeblich innerhalb von 15 Minuten den größten Hit ihrer Bandgeschichte geschrieben. Das ist die eine Geschichte. Dann kann man dazu erzählen, dass Tony Iommi hatte ja diesen schlimmen Unfall. Ich glaube, einen Tag bevor er Profimusiker werden wollte, hatte er in einer Industriehalle in England, wo er gejobbt hat, 2 Fingerkuppen verloren. Und dann hat er sich ja selber diese Prothesen gebaut. Und dann hat er in seiner Biografie erzählt, dass er dann erstmal die Gitarre so ein bisschen tiefer gestimmt hätte, damit es leichter zu spielen war. Und dadurch ist für ihn auch so ein gewissen, ja, also auch Zweifel mit seinem Leben und so ein gewisser düsterer Sound entstanden. Bei Paranoid ist die Gitarre wieder in der normalen Grundstimmung, aber so diese Inspiration, solche tiefen Riffs zu spielen, sind vielleicht auch aus dieser Krise entstanden von Tony Iommi, was ja auch was total Tröstliches hat. Und das hat ja Metal auch oft, dass aus einer gewissen, vielleicht dunkleren Sicht auf die Welt wieder etwas Positives erwachsen kann. Und die Art und Weise, wie Ozzy Osbourne, Gott hab ihn selig, wenn man an Gott glaubt, ist ja leider nicht mehr unter uns. Ozzy Osbourne hat das so genial gesungen. Also die Art und Weise der Phrasierung in den Strophen ist ganz, ganz toll. Ja, also da merkt man, wie lebendig dieser Song eingesungen wurde. Nur gab es dann ein Jahr später die Coverversion von Cindy und Bert. Ich weiß nicht, ob die dir geläufig ist aus dem deutschen Schlager.
Nicht.
Ja, also wer es nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben, Cindy und Bert, Coverversion von Paranoid, da ist der Nachmittag gerettet. Also da sind so viele Geschichten zu erzählen und also was ich halt am spannendsten dran finde, ist, dass aus einer Krise, aus einer Verletzung heraus etwas Tolles erwachsen ist und dass man innerhalb von 15 Minuten den größten Hit seiner Bandgeschichte schreiben kann.
Ja, das ist total spannend, also sozusagen diese Kreativität hilft uns ja auch, ne? Oder beziehungsweise wenn wir eine Krise haben und das aktiv nach außen tragen, sozusagen da nicht in uns kehren, sondern irgendwas versuchen damit zu machen, da können ja richtig tolle Sachen entstehen.
Ja, ich liebe das. Also vielleicht bin ich deswegen auch Musikwissenschaftler geworden, weil wir diese Geschichten aus der populären Musik auch mal weitererzählen müssen. Also in Deutschland sind wir sehr, sehr gut darin, alles von Bach und Beethoven aufgearbeitet zu haben, was auch wichtig ist, aber es fehlt einfach aus meiner Sicht immer noch eine wissenschaftliche Ernsthaftigkeit, was andere Musikgenres anbetrifft. Da ist man in England schon ein bisschen weiter, also da kann man fast an jeder Ecke irgendwo Popmusik studieren. Und ich liebe es auch, eben diese Geschichten zu sammeln und sie weiter zu erzählen, weil die können einem im Alltag auch inspirieren. Also ein großes Vorbild von mir ist Billy Joel. Da saß ja ein bisschen mehr am Klavier als an der E-Gitarre, aber ist trotzdem ein genialer Musiker. Der hatte 73 seinen Durchbruch mit Piano Man, aber 71 hat er sich selber in eine Psychiatrie einweisen lassen, weil er sich in die Freundin seines besten Freundes verliebt hatte und ihn das komplett unglücklich gemacht hat. Und hat er tatsächlich mit Möbelpolitur versucht, sich das Leben zu nehmen. Und dann war er in psychiatrischer Behandlung und hat dort gelernt, dass die Musik doch sein Weg sein kann, aus diesen Krisen herauszufinden. Und also er spielt selber hervorragend Klavier, kann viele Sachen von Beethoven rauf und rückwärts spielen. Aber sein allererstes Album, seine erste Single, She's Got Away heißt sie, fängt achtmal hintereinander an mit G-Dur, also einem ganz einfachen Akkord in der Grundstellung. Aber dann entfaltet sich so eine wunderschöne Akkordvielfalt und die ganze Liebe für die Frau, die er damals empfunden hat, fließt heraus. Man merkt richtig, er hat diesen Song gebraucht und genutzt, um sich vielleicht aus dieser Krise heraus zu komponieren. Und dann ging seine Weltkarriere los, wenn man so will, in der Psychiatrie, in der größten seelischen Krise seines Lebens. Und das finde ich auch was sehr Tröstliches. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man auch selber Musik macht, sich damit auseinandersetzt. Aber diese Energie, die da entsteht, die überträgt sich auch auf uns alle, wenn wir einfach nur passiv Musik hören. Und das ist vielleicht auch eine schöne Nachricht, dass Musik uns eigentlich immer hilft. Also wir können aktive Musik hören, weil die uns heraushaut aus so Krisen, aus Löchern. Also die gibt uns eine Energie. Wir können aber auch traurige Musik hören, weil sie uns oft das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Und in einem musikpsychologischen Buch habe ich mal den schönen Satz gelesen, Musik ist die einzige Droge auf diesem Planeten, die keine Nebenwirkung hat. Also man kann eigentlich so viel Musik hören, wie man will, das hilft immer. Gut, irgendwann kriegt man Ohrwürmer oder es geht einem vielleicht auch auf den Senkel und man muss auch mal Stille aushalten können. Und ich finde auch Musik im Supermarkt manchmal sehr, sehr nervig. Aber Musik ist und bleibt eine tolle psychologische Hilfe für uns alle.
Ja, absolut. Und da fällt mir direkt ein, dass ja gerade auch Metal häufig sehr verrufen ist, wenn es da sozusagen um düstere Themen geht. Also es war ja zum Beispiel in den USA, wo dieses Label dann auf den CDs war, Parental, was steht da?
Advisory, dass man warnt sozusagen, genau. Dass es jetzt gefährlich werden könnte. Naja, also es ist in der ganzen Musikgeschichte immer relativ einfach, sich Texte herauszupicken. Das wird ja im Rap auch unglaublich gern gemacht und zu sagen, hier ist jetzt was Problematisches drin. Hier ist, wird zu Gewalt oder Drogenkonsum aufgerufen. Aber wie Bob Dylan mal so schön gesagt hat, als er in erster Instanz den Literaturnobelpreis ablehnte, er sagte sinngemäß, Songs sind keine Gedichte. Also wir müssen auch in der Analyse oder wenn wir uns damit auseinandersetzen, auch in der Politik, wenn es Diskussionen darüber gibt, etwas zu verbieten oder nicht, immer damit auseinandersetzen, dass es hier einen Sound gibt und der kann gewisse Texte auch konterkarieren. Also dann kann sozusagen eine gewisse Aussage plötzlich ironisch wirken, wenn ich das mit gewissen Melodien unterlege oder gewissen Sounds. Und das ist eine alte Frage, die aber auch immer wieder gerne neu diskutiert werden muss, ob gewisse Dinge etwas verstärken oder eher kanalisieren, dass man sozusagen Gefühle, die wir alle in uns drin tragen, durch Musik vielleicht eher positiv sublimiert, also abgeführt werden, dass man dann halt keine Gefahr für die Gesellschaft oder so ist. Und da deuten viele Studien eher darauf hin, dass Musik eher einen positiven Einfluss nimmt als negativ. Also es gibt natürlich immer wieder diese Berichte, auch nach schrecklichen Amokläufen an Schulen oder auch von Menschen beim Militär. Also es gibt auch gute Untersuchungen darüber, dass im Irakkrieg sich amerikanische Soldaten ja mit Heavy-Metal-Musik stimuliert hätten und so. Das muss man auch sich anschauen. Aber was ist dann die Konsequenz? Die kann auf keinen Fall sein, Musik zu verbieten, sondern ich glaube, dass da auf anderen Ebenen Probleme stattfinden. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Heavy Metal dafür verantwortlich ist, dass es einen Kriegseinsatz gibt. Ja, also das kann man überhaupt nicht argumentieren. Aber mich würde, glaube ich, eher Atemlos von Helene Fischer aggressiv machen als irgendein Heavy Metal Song. Deshalb hat es auch immer sehr viel mit einer individuellen Prägung zu tun. Aber Diskussionen werden wir immer wieder haben, da bin ich mir sicher.
Ja. Das ist sehr schön. Mich macht dieser Song von Helene Fischer auch aggressiv. Und ich habe mal in einem Haus gewohnt, da gab es eine junge Frau und immer, wenn die vom Feiern nach Hause gekommen ist, hat die ganz laut Helene Fischer angemacht.
Also ich würde behaupten, dass selbst Helene Fischer aggressiv von ihrem eigenen Hit mittlerweile wird. Aber das ist ja das Spannende, dass Musik eigentlich immer Emotionen in uns auslöst, ob wir wollen oder nicht. Und wir sind auch in der Lage, innerhalb weniger als einer Sekunde sofort Qualitätsurteile zu fällen. Also da gibt es ja auch manchmal interessante Untersuchungen. Also wir hören ja sofort, ist das jetzt irgendwie so ein Ton, der in Richtung dieser Musikrichtung geht oder klingt das doch angenehm nach Depeche Mode oder irgendwie sowas. Also wir können das ganz schnell differenzieren und da wird es super spannend. Das hat nämlich tatsächlich evolutionäre Gründe, weil wir vor 100.000 Jahren
auf uns relativ allein gestellt waren. Da waren vielleicht gefährliche Raubtiere und wir mussten mit unseren Ohren dauernd Qualitätsurteile fällen. Also wenn da irgendwie so ein Rascheln im Gebüsch war, musste unser Gehör sofort unterscheiden, ist das jetzt ein harmloses Rascheln, weil es der Wind ist, oder ist es vielleicht ein Rascheln und das bedeutet, da nähert sich gleich ein Raubtier und haut uns eine Tatze über die Rübe. Und damit unser Körper nicht andauernd bei jedem Rascheln Adrenalin ausgestoßen hat, musste der differenzieren und hat dann gesagt, nee, du musst jetzt nicht losrennen, du kannst jetzt hier gechillt bleiben. Und das hat sich wirklich bis heute erhalten. Also kennt ja jeder, dann legt irgendwo ein DJ bei einer Hochzeit Modern Talking auf und dann rennt man hin und sagt, mach das aus, sonst lieber eine Tatze über die Rübe, ne, in gewisser Weise. Also diese Fähigkeit, so schnell zu differenzieren und auch emotional darauf zu reagieren, die ist tausende von Jahren alt und ist immer noch bei uns allen da.
Aber es gibt natürlich auch Leute, die Modern Talking sehr gut finden.
Ja, natürlich. Also ich muss auch an der Stelle einmal sagen, da hat sich mein Bild auch so ein bisschen geändert. Es gibt eine fürchterliche Coverversion von Capital Bra von Sherry Sherry Lady. Und da muss ich zum ersten Mal sagen, dass mir die Originalversion von Modern Talking deutlich besser gefällt. Und also ich beschäftige mich auch unglaublich gern mit 80er-Jahren-Sounds in meiner Live-Show. Hitverdächtig habe ich immer so auch Vintage-Instrumente dabei, aus den 80ern vornehmlich. Und ich muss schon sagen, das war schon echt gut produziert von Dieter Bohlen und seinem Team. Also klar, der ist eine schwierige Person, er hat schon so viele schlimme Sachen rausgehauen und auch gemacht. Aber wenn man sich mal historisch anguckt, was der da in den 80ern geleistet hat, das war nicht ohne. Also das kann man vielleicht mal, ja, einmal an dieser Stelle sagen. Aber trotzdem gehören Modern Talking Platten nicht zu den Platten, die ich auf einer einsamen Insel mitnehmen würde.
Ja, ich glaube, das sind unsere Hörerinnen und Hörer deiner Meinung.
Okay, gut.
Wir würden mal bei den 80ern bleiben, denn in den 80ern wurden ja Metal-Bands durch MTV, aber auch durch viele Stadionshows riesig. Und was denkst du, was war das Entscheidende dabei? Waren das die Hooks, die da waren, oder war das auch diese visuelle Inszenierung?
Ja, also ich denke, dass in den 80er Jahren der Metal auch nochmal richtig aufgeblüht ist, weil es ja eine handgemachte Musik ist. Und in den 80er Jahren wurde der Sound in gewisser Weise künstlicher. Also mittlerweile lieben wir auch in der aktuellen Musik diese 80s-Sounds, aber die haben nicht jedem geschmeckt in den 80ern. Und es gab auch viele Leute, die damals gesagt haben, das klingt mir zu künstlich, das ist überproduziert. Also war da einfach Metal eine gewisser Weise ein Gegenangebot. Und gleichzeitig nahm die Kommerzialisierung schon stark zu. Wir können argumentieren, es gab es in den 70ern auch schon genug Kommerz, aber für mich haben Metallica dann auch irgendwann eines der besten Logos der Musikgeschichte entwickelt. Also wenn man sich das mal anschaut, links und rechts von dem Metallica-Logo sieht man ja so Blitze in gewisser Weise. Also man sieht das Elektrifizierende und gleichzeitig sieht das aus wie also eine Steinschrift. Also es ist Blitz plus Stein. Und die haben sich damit so stark als die Metalband überhaupt etabliert. Und das sieht man auch in schon so einem Logo. Und ich glaube, das Logo erkennt jeder. Also das hat so eine Stärke, wie vielleicht das McDonald's oder Mercedes-Logo oder so.
Tempo.
Bitte?
Tempo.
Von den Taschentüchern? Ja. Das ist ja eine interessante Assoziation jetzt. Das ist, findest du, ein starkes Logo?
Ja.
Okay. Ja, es hat ein bisschen Tempo, es nimmt so Schwung auf. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt noch nie so ein Marketing-Seminar an der Uni besucht, aber ich glaube, es wäre nie eine schlechte Idee, sich mal Metal-Logos anzusehen. Die sind oft einfach ziemlich gut durchkonzipiert und da haben wir es wieder, nicht? Also da haben wir vielleicht wieder so eine gewisse Widersprüchlichkeit, aber ja, am Ende des Tages müssen alle Bands irgendwo auch ihren Tourbus tanken und ihre Miete zahlen in den Proberaum. Also ganz ohne Kommerz ist es nicht denkbar. Aber das muss jede Band dann für sich entscheiden, wie stark das wird. Und es ist immer das Risiko, auch gewisse Fans zu verlieren. Und das ist Metallica immer wieder auch passiert, dass die auch Fans verloren haben.
Hm. Du bist gerade schon auf Logos eingegangen. Wir können ja bei diesem visuellen bleiben. Also es ist ja auch der Look von Metal-Musikern und Musikerinnen. Und manchmal oder viele Metal-Bands haben ja tatsächlich auch Maskottchen.
Maskottchen?
Ja.
Zum Beispiel, da musst du mir ein bisschen was erzählen davon.
Okay, da muss ich dir ein bisschen was erzählen. Jetzt muss ich in meinem Kopf kramen, dass ich das alles zusammenbekomme. Also von Megadeth gibt es dieses Warpig. Mhm. Das sozusagen.
Ah, okay, ja.
du hast vor Augen,
ja,
wie es aussieht, dieses, mit diesen beiden Hirnern und da, da kommt das da so durch. Und dann Iron Maiden haben Eddie als Maskottchen und also gibt es ganz viele, die so, so
ja, fast wie im Fußball.
Ja, das ist, was sozusagen dann auch immer wieder auftaucht in den auf den Alben als Logo mit und das sich so durchzieht.
Ja, das hat ja natürlich auch was total Spielerisches und auch, ohne das Böse zu meinen, Kindliches. Mhm. Ja, und ich meine, nur weil man oft bei Metal harte Typen in schwarzen Jacken und langen Haaren und so sieht, das sind ja oft, also meiner Erfahrung nach, die nettesten Menschen überhaupt. Also also diesen Widerspruch finde ich auch, vielleicht ist es gar kein Widerspruch, aber hochinteressant, dass also wenn ich mal auf einem Metal-Konzert war oder wenn ich irgendwo Tontechniker hatte, die in diesem Bereich hier arbeiten, die sind so gechillt. Und da wären wir wieder bei diesem Punkt, den wir vorhin hatten. Also ich habe oft das Gefühl, dass Metal für manche auch wie so eine Spa-Wellness-Behandlung wirkt, dass das einen eher runterbringt. Und ich finde da so kuschelige, süße Maskottchen sind da nicht fehl am Platz oder so. Es macht doch Spaß, dann auch so ein Maskottchen mal bei sich zu haben. Aber gleichzeitig gibt es diese Härte, nicht? Wenn ich mich erinnere an diese Aufnahmen von Alice Cooper in den 70ern, der hat ja, glaube ich, bei jedem Live-Auftritt seinen eigenen Tod inszeniert, ne? Also ich habe bei YouTube mir das mal ein bisschen genauer angesehen, der hat ja so eine Guillotine auf der Bühne gehabt.
Hat er immer noch mit dabei.
Hat er immer noch, ja. Und er hatte so einen Kunstkopf hoch, hat jemand hochgehalten und so. Also das ist natürlich auch sehr martialisch in gewisser Weise, aber da haben wir jetzt auch wieder diese Widersprüche, von denen der ganze Metal in jeder Hinsicht offenbar lebt.
Ja, und absolut. Und gerade Alice Cooper oder auch Metallica, das sind ja hoch inszenierte Shows. Also bei Alice Cooper, das ist ja schon fast Musiktheater, könnte man sagen.
Ah ja,
ne?
das würde ich das unterschreiben. Und Stichwort Kommerzialisierung, also ich beschäftige mich kritisch damit, wie mittlerweile die Charts ausgewertet werden. Also die Albumcharts werden ja nicht mehr nach Stückzahl ausgewertet, sondern nach Musikumsatz. Und darum gibt es diese legendären Fanboxen. Die gibt es, glaube ich, in jedem Musikgenre, von Schlager über Hip-Hop, gerade im Hip-Hop und Bushido. Hat ja irgendwie eine Fanbox angekündigt für 1.999 €. Und da kam jetzt raus, das Album wird nicht fertig. Und Leute haben diese 2.000 € bezahlt und die kriegen jetzt nichts. Also könnte man da sagen, selbst schuld. Aber gut, wenn es Fans von Bushido sind, dann ist es trotzdem nicht in Ordnung, was da gerade passiert. Die Amigos, die sind jedes Jahr auf Platz 1 in den Charts, weil sie über Shopping TV tatsächlich für 50 € diese Fanboxen verkaufen. Da ist immer so Schnickschnack drin. Leider auch die CD, aber die muss auch immer drin sein. Und dann gab es beim letzten Album zum Beispiel mal so Ofenhandschuhe. Habe ich mir gekauft für Weihnachten, um meine Plätzchen damit zu backen, aber auch, weil die Musik der Amigos so heiß ist. Aber da ist es tatsächlich so, dass dann so eine Fanbox 50 € kostet und dann zählt das für die Charts so, als wären 3 reguläre Alben verkauft worden. Also da gibt es solche Formen, wie das berechnet wird. Und das kritisiere ich auch auf der Bühne, diese wirklich merkwürdige Kommerzialisierung. Gleichzeitig weiß ich auch nicht, wie man heutzutage wirklich Charts, wenn man sie überhaupt braucht, vernünftig auswerten will. Im Streaming-Zeitalter ist das komplex. Aber um wieder den Bogen zu Alice Cooper zu schlagen, der hat auch sehr lustige Sachen veröffentlicht. Ich habe auf dem Gebrauchtmarkt nach langem Suchen eine Platte von 1971 von ihm, Schools Out, also glaube ich auch mit sein größter Hit. Und da war als Gag eine Unterbuchse drin. Also ich weiß nicht, ob ich sie hier irgendwo liegen habe, ich zeige sie gleich mal. Also da machte man die Platte auf und da war eine Schulunterbuchse drin, was natürlich auch, glaube ich, heutzutage hätte das zu Recht viel Sturm des Entrüstens provoziert. Aber damals hat man schon 71 lustige Sachen seinen Musikprodukten beigelegt, um damit einen noch größeren kommerziellen Erfolg erzielen zu können.
Mhm. Ja, na, das ist schon spannend sozusagen, ne, mit den
Gimmicks,
aber auch wie sozusagen Charts heutzutage ausgerechnet werden. Und du hast es gerade schon gesagt, brauchen wir überhaupt noch Charts?
Gibt es eigentlich von, also in Baden-Baden wird das ausgewertet von der GfK Entertainment. Mhm. Machen die Metal-Charts auch, weißt du das?
Es gibt Rock-Metal-Charts gibt es.
Rock-Metal?
Ja.
Also das heißt, dann fällt dann das neue Album von AC/DC darunter,
ja,
sozusagen. Okay.
Mhm.
Also ist ja sehr breit dann in gewisser Weise.
Genau.
Okay.
Also alles, was mit einer Gitarre ist, könnte man sagen, fällt da wahrscheinlich rein.
Aber das ist ja das Spannende. Genres sind ja immer das Erste, wovon sich Bands oft distanzieren. Die wollen nicht in eine Kategorie gepackt werden. Und ursprünglich sind ja Genres auch nicht viel anderes als Verkaufskategorien. weil man brauchte Orientierung. Also vielleicht erinnern sich noch ein paar, die uns gerade zuhören, man ist ja früher in einen Plattenladen gegangen und hat Platten sich ausgesucht und dann hat man so einen Kopfhörer aufgesetzt und sich dann überlegt, kaufe ich jetzt diese Platte oder nicht? Und um da Orientierung zu haben, dann auch später bei Karstadt, Mediamarkt, Saturn, was es alles gibt, musste das ja sortiert werden, ja. Aber die ersten, die diese Genre-Kategorien immer durchbrechen wollen, sind eigentlich die Musiker selbst in gewisser Weise. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass Metal-Bands jetzt nicht sagen würden, unsere Musik kann man auch als Electro-House oder so bezeichnen. Aber da fängt es auch wieder an, dass man ja vielleicht nicht so oft diese Unterkategorie für sich beanspruchen will, um dann sozusagen nicht andere auch Fans zu vergraulen, die davon nichts wissen wollen oder die das dann gar nicht finden. Ja, also ich glaube, dass man auch im Metal versucht, sich nicht zu sehr auf ein Genre zu spezialisieren, oder würdest du sagen, es ist eher umgekehrt, dass man sich klar definiert mit einem ganz spezifischen Genre und sagt, hier finden wir jetzt statt, um sich abzugrenzen?
Also wir hatten das ja schon, der Metal ist extrem breit gefächert und gerade im Thrash-Metal würde ich sagen, da haben wir die ganz klassischen Bands, die sagen, wir machen Thrash-Metal und nichts anderes.
Okay.
Und dann hast du aber auch ganz viele Bands, die da irgendwie, also ich persönlich finde, dass an diesen Genre-Grenzen immer das Spannende passiert. Also wenn verschwimmen diese Grenzen. Und da hast du halt auch ganz viele, ne, die einfach auch sagen, also jetzt zum Beispiel Fjord, die sagen, die kannst du überhaupt nicht in irgendeine Kategorie stecken. Oder Bands aus dem Bereich Metalcore, ne, oder so Crossover, die grundsätzlich irgendwie Genres mischen.
Und würdest du sagen, im Metal ist es ähnlich wie allgemein in der Musikgeschichte, dass Bands oder Solo-Acts, die sich trauen, eigentlich was Neues zu erfinden, oft die interessantesten und erfolgreichsten sind? Also, weil wenn man sich die Musikgeschichte anguckt, Depeche Mode haben ganz kleine Interviews in den 80ern gesagt, wir haben hier keinen klassischen Bassisten, keinen Gitarristen, wir machen alles mit Synthes. Billie Eilish hat in gewisser Weise ihren Sound in den letzten Jahren mit ihrem Bruder zusammen im Kinderzimmer erfunden, mit dem Laptop, was, glaube ich, vor 20 Jahren so auch nicht möglich gewesen wäre, weil die Stimme ist so intim gesungen, das klingt ja fast teilweise wie eine Sprachnachricht, die man unter Freunden so hin und her schickt. Und das ist auch nur technisch möglich aufgrund von sehr guten Kompressionsmöglichkeiten, die man auf dem Laptop hat. Also sie hat ihren eigenen Stil erfunden. Ed Sheeran, von dem kann man jetzt halten, was man will, aber der hat es halt geschafft, diese Straßenmusiker-Mentalität in die großen Stadien zu bringen. Der macht ja viel mit der Loopmaschine, ja. Mhm. Also oft aus meiner Beobachtung heraus sind erfolgreiche Bands erfolgreich, weil sie sich trauen oder weil sie es geschafft haben, ein eigenes Genre auch mit zu erfinden. Oder Rosenstolz sogar. Ja, die haben Pop, Chanson und elektronische Musik quasi verbunden und waren plötzlich aus dem Nichts da und super erfolgreich. Ist das im Metal auch so, dass interessante Bands aus deiner Sicht ihr Genre mit erfinden?
Genau, also das kommt halt, ne, wenn wir jetzt halt schauen, also gibt es halt diese traditionellen Metal-Bands, wo das wichtig ist, dass die Genre treu sind. Und dann hast du aber eben auch diese, die ihre eigene Nische finden. Mhm. Und da aber eben auch, sag ich jetzt mal, so eine gute Qualität oder auch Emotionalität bieten, dass das aufgeht für die.
Ja.
Also, genau.
Ja, und ich finde auch interessant, was sich da aktuell so tut. Also ich habe mal so ein bisschen bei Ghost und Sleep Token so reingehört. Also das ist ja schon sehr interessant. Da sind ja teilweise bei Sleep Token, glaube ich, auch so Rap-Passagen auf einmal drin. Und bei Ghost habe ich so den Eindruck, das klingt sehr poppig teilweise.
Genau, das ist teilweise sehr poppig, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr klassisch, habe ich das Gefühl.
Okay.
Ja, also, ne? Das
von den Riffs her meinst du zum Beispiel, genau. Oder so, okay. Ja, also es ist, wenn man wieder davon, gehen wir auf den Ursprungspunkt zurück, bei Paranoid davon spricht, dass sofort ein ganz klares catchy Riff einfach da ist, ja. Also man spricht ja in der Musik gerne von Hooklines, also Hakenlinien, die sich einhaken. Und das hat man auch in der Popmusik, aber gerade natürlich in gitarrenlastiger Musik brauchst du so Riffs, die auch zu einem Ohrwurm werden. Ja, also klar, du grüllst und singst du den Refrain irgendwie mit. Aber es sind oft doch die gut gemachten Gitarrenriffs, die einen süchtig machen und die man immer wieder hören will. Und da muss man wirklich auch mal den Hut ziehen vor vielen Metal- oder Rockbands, die auch dazu führen, dass manche Leute anfangen, Musik zu machen. Also du hörst einfach so einen Riff und hast einfach Bock, das nachzuspielen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die Musik machen, dass die soziale agieren, gerade in Bands. Man muss auf andere achten, man muss im Tempo mit anderen sein, man muss auch mal Rücksicht nehmen. Man wird kreativer, man wird ausgeglichener. Also gute Hits führen dazu, dass mehr, also gut gemachte, handgemachte Hits führen dazu, dass mehr Menschen Musik machen und das macht die Welt ein bisschen besser.
Hm. Wir hatten jetzt gerade so die Einfachheit, ne? Also dass so ein Hit irgendwie auch einfach sein muss. Aber im Metal, vielleicht haben wir, also wir haben ja auch sehr komplexe Songstrukturen im Metal, oh ja, und die ja trotzdem viral gehen, könnte man sagen.
Ja, also ich glaube, Metal-Fans wollen dann auch nicht unterfordert werden. Und ich glaube, dass manchmal solche Songs wie Wir sagen Dankeschön von den Flippers ironisch Einzug haben, weil das so ein Eskapismus in dem Moment ist, so eine ganz starke Brechung, weil sonst viel Musik da erklingt, die jetzt halt nicht unterkomplex ist im Vergleich zu anderen großen Produktionen. Und da wird es ja wirklich spannend. Und ja, also Metal-Bands haben ja auch so die klassischen Single-Formate so ein bisschen aufgebrochen. Also eine Single ist ja in der Regel so 3 Minuten lang, was historisch auch sehr spannend ist. Schellackplatten haben früher auch nicht mehr Speicherkapazität zugelassen. Also der Grund, warum Songs 3 Minuten lang sind, liegt gar nicht so sehr am Radio, sondern eher an den Speichermedien. Und 1975 kam ja Bohemian Rhapsody von Queen raus mit 5 Minuten 55 meines Wissens. Und das war eigentlich schon zu lang fürs Radio. Also so dieser Irrglaube, dass heute alles immer so kurz sein muss. Nee, auch früher in den 70ern mussten Songs eigentlich 3 Minuten lang sein. Und da haben wir es wieder, dass dann so Metal-Geschichten einfach auch mehr Raum brauchten. Und die Komplexität sich natürlich auch zeitlich erstreckt. Aber trotzdem kann dann auch mal ein 8-Minuten-Song zum Hit werden. Ist nicht Master of Puppets auch 8 Minuten lang von Metallica oder so?
Der ist auf jeden Fall sehr lang. Ob der 8 Minuten ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber der
Gefühl
ist sehr lang.
In gewisser Weise. Das ist aber auch gut und wichtig so, dass man sich mal ein bisschen länger auf Songs einlässt.
Mhm. Ja. Das ist spannend. Also gerade Bohemian Rhapsody ist ja wirklich ein sehr spannender Song, auch vom Aufbau her.
Wahnsinn. Also, auch wenn wir über Queen sprechen wollen, sehr, sehr gerne. Da rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich mich sehr viel mit denen auseinandergesetzt habe. Jetzt zuletzt übe ich gerade am Keyboard einen Riff nachzuspielen, bei dem viele denken, das sei eigentlich von der Gitarre eingespielt worden. I Want to Break Free, das ist aber mit dem Jupiter 8 gemacht worden. Aber bei Bohemian Rhapsody, da habe ich mal alle einzelnen Spuren zusammengetragen. Da muss man mit etwas Geduld schauen, aber man findet mittlerweile alle Einzelspuren im Netz und das sind Hunderte. Und es gibt eine, wo Freddie Mercury einzählt, also 1, 2, 3 und dann fängt er an zu singen und hat ja seine Stimme 1000-mal gelayert und so. Und die haben so oft die Tonbänder überspielt, dass dann irgendwann die Tonbänder durchsichtig waren. Die haben ein verstimmtes Klavier in Bohemian Rhapsody drin und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mir die Einzelspur vom Piano von Bohemian Rhapsody anhöre, weil es musste genau so sein. Also dieser vermeintliche Fehler, dass da was nicht perfekt ist, führt dazu, dass der Song einfach perfekt wird, weil man das Menschliche darin spürt. Und da gibt es diese genialen Passagen von Brian May, wie er mit der E-Gitarre ausbricht. Und Brian May bestellt übrigens seine Gitarrenseiten seit vielen Jahren aus Sachsen. In Markneukirchen gibt es die Firma Optima, also ich kriege jetzt kein Geld dafür, ich will auch keine Werbung für die machen, aber ich weiß es einfach, dass die haben eine Kooperation auch mit denen. Also ich glaube, die Firma war auch eine Zeit lang mal in Bayern, aber auf jeden Fall kommen die Gitarrenseiten meines Wissens seit 40 Jahren aus Sachsen und Bayern, die Brian May spielt. Aber auch hier die ganze Entstehungsgeschichte. In den 60er Jahren hat er mit seinem Papa zusammen selber sich eine Gitarre gebaut, weil die nicht genug Geld hatten. Er wollte so gerne eine Fender Stratocaster haben, die war aber zu teuer. Und dann haben die zusammen Vater und Sohn die Red Special gebaut. Da gibt es auch Baupläne im Netz und Brian May hat das wunderschön bei YouTube auf dem offiziellen Queen-Kanal mal dargelegt, wie die selber die Gitarre gebaut haben. Und die ist auch aus einer gewissen Not heraus entstanden, weil die nicht genug Kohle hatten. Ja? Und dann haben die Teile genommen von einem alten Kamin aus dem Haushalt. Dann haben die von seinem Kinderfahrrad Gepäckträger etwas genommen, was dann die Halterung für die Saiten wurde. Und bei dem Tremolo-Hebel, also dem Vibrato-Hebel an der E-Gitarre, ist ein Teil der Stricknadel seiner Mutter verbaut worden. Und die haben sich gedacht, wir bauen mal ein paar mehr Bünde ein, weil jetzt bauen wir Vater und Sohn die beste Gitarre, die jemals gebaut wurde. Und dadurch sind auch ein Stück weit diese schön hohen Töne bei Queen entstanden. Also da haben wir es wieder. Aus einem Mangel, aus einer Not heraus ist Kreativität entsprungen.
Ja. Und man sagt ja auch, Not macht erfinderisch.
Ja, auf jeden Fall. Also Menschen, die aus der ehemaligen DDR stammen, kennen das bestimmt. Meine Eltern kommen aus Schlesien. Also da war auch nicht viel an materiellen Dingen verfügbar. Und mein Papa hat in den 60er Jahren Schlagzeug gelernt, hatte auch kein Schlagzeug und hat, also ich will das nicht mit Brian May vergleichen, aber hat auch aus der Not heraus eine Tugend gemacht, hat sich vom Sperrmüll alte Stühle besorgt, hat Tüten drüber gespannt und das waren seine Toms. Und dann hat er von meinem Opa den Akkordeonkoffer bekommen und diese Geschichte, die kannte ich selber gar nicht. Ich habe mit meinem Vater ein langjähriges Gespräch gehabt und die habe ich dann sehr ausführlich in meinem Buch beschrieben, weil die mich auch so berührt hat. Also mein Opa musste als 17-Jähriger in den Krieg, hatte da eine Kriegsverletzung und konnte nicht mehr Akkordeon spielen. Und das hat ihm wirklich das Herz gebrochen. Aber er hat sich als Andenken den Akkordeonkoffer behalten. Das Akkordeon hat er verkauft. Und mein Papa hat dann in den 60ern den Akkordeonkoffer als Bassdrum genutzt. Also aus dieser tragischen Geschichte ist wieder eigentlich was Schönes erwachsen. Und dann, meine Mutter war Sängerin im Chor und dann hatten die eine Band in den 70ern. Also ohne Akkordeonkoffer wäre ich nicht auf der Welt. Ja.
Okay. Also, da fehlen mir jetzt gerade die Worte, aber das ist eine unglaublich schöne Geschichte.
Ja, also ich kenne sie auch noch nicht so lange aus meiner Familie. Und ja, aber dann nochmal die Wichtigkeit von Musik einzubringen, also Akkordeon, ist vielleicht auch ein Instrument, was viele von uns mit so volkstümlicher Musik oder sowas verbinden und nicht jeder mag den Klang vielleicht, aber das ist ein super soziales Instrument, also wo du aus dem Nichts heraus was spielen kannst und Leute singen mit und als ich irgendwie 17, 18 war, lebte mein Opa nicht mehr, aber ich habe ihn so bis zu meiner Pubertät schon erlebt und ich habe ihn immer als relativ still empfunden und habe ich auch mal gefragt, was war denn so los, warum ist mein Opa immer so introvertiert? Und dann sagte man mir, naja, also das kam so nach dem Krieg, dann wurde er halt ein ruhiger Mensch, aber vorher war er total lebhaft und hat halt Akkordeon gespielt, die Leute sind aufgestanden, haben gesungen und dann hat er, also die Verletzung war Gott sei Dank nicht so schlimm, aber er war dann beeinträchtigt, also konnte auch kein normales Auto fahren, da musste ein bisschen was umgebaut werden vom Auto, also an der Hand war eine starke Verletzung und er hat versucht noch Akkordeon zu spielen, aber es ging nicht mehr und das hat ihn stiller gemacht, also es hat ihn wirklich das Herz gebrochen, dass er nicht mehr so richtig Musik machen konnte, aber wenigstens ist da, ja, durch das Behalten des Akkordeons Koffers irgendwie eine neue Familie entsprungen. Genau.
Aber das ist ja auch ein schönes Bild dafür. In deinem Buch schreibst du ja auch sozusagen, dass uns Musik von der Geburt bis zum Ende begleitet.
Und darüber hinaus. Also das ist die Idee vom Buch, dass die eigentlich von der Geburt bis zum Ende ganz verschiedene Lebensabschnitte erzählt, wo Musik für uns eine wichtige Bedeutung hat, also wenn wir uns vielleicht auch von den Eltern so ein bisschen abgrenzen wollen, dann gibt es aber auch Phänomene, wo plötzlich die Eltern richtig gute Musik hören und man das nicht zugeben will oder so, da hat sich ja auch einiges geändert, aber in dem Buch geht es auch ein bisschen darüber hinaus, also wie wir schon Klänge wahrnehmen vor der Geburt, ab dem 5. Monat kann ein Fötus nämlich anfangen, gut Vibration vom Herzschlag der Mutter wahrzunehmen. Das ist so der erste Rhythmus, den wir mitbekommen. Und dann geht es auch darüber hinaus, dass wir quasi über Musik nachhallen. Also mein Opa lebt ja nicht mehr, aber ich habe seine Schallplattensammlung quasi so ein bisschen vererbt bekommen. Und ich gehe die immer wieder so ein bisschen durch und finde da noch was Neues, Interessantes. Also wir können ja auch ein gewisses Erbe durch Musik hinterlassen. Und also ein paar Menschen aus meiner Familie, die nicht mehr da sind, da erinnere ich mich tatsächlich an Sätze und an Klänge, was die so gesagt haben. Also es gibt schon Klänge vor unserer Geburt und wir alle hallen nach der Geburt.
Ja. Das stimmt. Also wenn du das so sagst und ich das so in meinem Kopf durchgehe, dann macht das für mich unglaublich viel Sinn tatsächlich.
Ja, und das ganze Leben, ich meine, man hat alles mit dem Urknall angefangen. Und ob wir wollen oder nicht, wir tragen Musik in uns. Also für das Buch Macht Musik habe ich mir auch viele Studien angeschaut, wie ein oder zwei Tage alte Babys auf Musik reagieren. Und das ist total abgefahren. Man kann an den Gehirnströmen sehen, dass Babys zwischen einem 3- und 4/4-Takt unterscheiden können. Da sagt sich manchmal Erwachsener, das kriege ja nicht mehr ich hin. Aber Babys setzen auch Rhythmen, die aussetzen, fort. Das sieht man an den Gehirnströmen. Und was mich bei den ganzen Recherchen auch mit am meisten so berührt hat, dass Babys einen Bezug zu Stimmen aufbauen und stark zu den Eltern und den Leuten, die im Umfeld sprechen, während die noch im Mutterbauch sind. Und die Stimme der Mutter haben wir alle eine Zeit lang doppelt gehört. Durch den Schall von außen, der durch die Bauchdecke dringt, und durch den Schall von innen. Und da gibt es wunderschöne Untersuchungen, sogenannte Eye-Reaction-Tests, dass sich Babys, die ein oder zwei Tage alt sind, immer, wenn sie Stimmen hören, zur Stimme der Mutter hindrehen, weil die die wiedererkennen.
Ja.
Also da gibt es Untersuchungen, wo das Krankenhauspersonal gesprochen hat, ein paar andere Leute, aber dann immer, wenn die Mutter was gesagt hat, irgendwann hat das Baby diese Stimme gesucht. Also die Stimme unserer Mutter ist unsere absolute Lieblingsstimme, das ändert sich aber irgendwann.
Ich glaube aber, die ist am Anfang wahrscheinlich auch überlebenswichtig, oder? Die zu erkennen.
Stimmen sind generell überlebenswichtig. Also wir alle, da haben wir es auch wieder, wir sind ja soziale Wesen. Das ist auch eine Grundtheorie, warum überhaupt Musik irgendwann mal erfunden wurde auf diesem Planeten. Da gibt es mehrere Theorien, aber eine ist, dass sie uns als Gruppe gestärkt haben, dass wir mehr zusammenstanden, dass wir uns dann auch gegen gefährliche Raubtiere irgendwie zusammengeschlossen haben. Also wenn wir zusammen gesungen und getanzt haben, waren wir einfach größer. Da hat sich so ein Raubtier gesagt, oh, da gehe ich mal besser nicht hin. Also einzeln waren wir eine leichte Beute, aber wenn wir als Gruppe gesungen und getanzt haben, waren wir stark. Und es ist so, dass Musik die erste Sprache auf diesem Planeten war. Also bevor wir gesprochen haben, haben wir erst getanzt und gesungen und Laute von uns gegeben.
Hm. Viele verbinden ja Musik, die klüger und glücklicher macht, eher mit Klassik und entspannter Popmusik. Wir hatten das vorhin, dein ehemaliger Schulfreund, der da mit Heavy Metal Mathe gepaukt hat. Welche Rolle kann aus deiner Sicht gerade intensive und harte Musik, also wie Metal, für unser Wohlbefinden oder vielleicht auch für unsere kognitive Leistungsfähigkeit spielen?
Ja, also dass wir immer noch so landläufig vom Mozart-Effekt sprechen, geht zurück auf ein Untersuchungsfehler. Also es gab mal eine angebliche Untersuchung, wo Jugendliche Nachhören von Mozart viel besser Logiktest und Intelligenztest abgeschlossen hätten. Diese Studie konnte aber nie verifiziert werden. Also man kann jetzt nicht sagen, ich schiebe mir einmal pro Tag hier so eine Mozart-CD in CD-Player, höre das so im Hintergrund und gewinne dadurch 10 IQ-Punkte. Das ist totaler Quatsch. Was aber erwiesen ist, dass Musik uns stimulieren kann. Man kann aber auch genauso gut Vivaldi hören oder auch was aus dem Heavy Metal oder sagen, ich lege mir was auf von Bob Dylan, was mich irgendwie stimuliert. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass man kurzfristig aufmerksamer ist, dass man Logiktests sozusagen machen kann. Man kann jetzt aber nicht per se sagen, ich höre die Musik und werde dadurch intelligenter. Aber im Zusammenhang mit anderen sozialen Faktoren, mit vielleicht auch regelmäßigem Lesen und solchen Sachen, kann das schon einen Teil dazu beitragen. Wir können jetzt aber nicht sagen, Klassik ist das Allheilmittel und Metal macht doof oder so. Dem ist überhaupt nicht so. Also ich würde sogar argumentieren, dass wir Metal viel finden, was eindeutig in die Richtung Stimulation geht. Muss mal gucken, ob es da auch schon irgendwelche Tests in dieser Richtung zu gibt. Ich meine schon. Also Metal kann uns auch kognitiv auf jeden Fall gut tun. Das ist ein Fakt.
Mhm. Und wir hatten das ja gerade auch, dass das uns über diese ganzen Lebensphasen begleitet. Und ich glaube, nie wieder prägt uns Musik so sehr wie in unserer Jugend. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also das ist auch mal wieder von der Wissenschaft gut untermauert. Es gibt viel, was wir noch nicht wissen über Musikverarbeitung, aber da ist sich die Musikpsychologie recht sicher, dass die wichtigste Phase zwischen 13 und 28 Jahren ist. Das kann man immer wieder nachweisen, das kann man auch erkennen an Nutzern von Streaming-Anbietern. Wenn die halt ihren Jahrgang da angeben, dann sieht man immer, was für eine Musik die am meisten hören. Und es ist häufig dann die Musik, die diese Leute zwischen 13 und 28 Jahren kennengelernt haben. Das geht mir auch so. Also ich habe in der Zeit ganz viel von Billy Joel kennengelernt, die ich immer noch liebe. Ich habe Motown-Musik für mich lieben gelernt. Ich fand einige Sachen von Michael Jackson genial. Ich finde immer noch grandios, dass das Thriller-Album mit vier Leuten von Toto produziert wurde. Das Gitarrensolo von Van Halen bei Beat It ist einfach legendär und so. Und also diese Musik werde ich immer lieben und die wird mir auch immer Kraft geben, weil die mit meiner Identität verbunden ist. Und das gilt für alle, die uns ja zuhören. Also wenn es uns mal nicht so gut geht, ist es oft diese Musik, die wir zwischen 13 und 28 Jahren kennengelernt haben, die uns daran erinnern lassen, wer wir sind. Also die uns wieder, wenn wir vielleicht mal ein bisschen neben uns stehen, wieder Kraft geben können. Oder wenn irgendwie an Weihnachten mal die Familie nervt, dann ruhig in den Raum gehen und die Lieblingsmusik hören. Dann geht es uns besser, weil die uns zur Seite steht. Und das ist halt ein Zeitraum, wo wir vielleicht wichtige Freundschaften schließen, wo wir von der Schule zur Ausbildung oder zum Studium oder so wechseln, also wo wir auch große Lebensentscheidungen treffen, wo vielleicht auch ein paar Dinge noch ein bisschen unbeschwerter sind, als wenn man dann irgendwann als Erwachsener die Verantwortung hat mit Kindern und so. Und da bauen sich auch gute Assoziationen auf. Und das ist auch die Phase, wo wir am offensten sind, neue Musik kennenzulernen. Vielleicht auch durch einen Freundeskreis, dass einer sagt, ey, hast du die Platte schon gehört oder diesen Stream? Aber das habe ich auch in meinem Buch ausführlich geschildert, wenn wir wollen, können wir das trainieren. Also wir können unseren Musikgeschmack offen lassen. Da gibt es gewisse Techniken dazu, auch so im Alltag. Da habe ich auch so ein paar Tipps zusammengefasst. Ein Tipp ist, dass man im Plattenladen geht mit einem Freund oder Freundin und sich gegenseitig eine Platte kauft für den anderen und der muss die dann hören oder so und vielleicht auch bewusst aus einem Genre, was einen nicht so interessiert. Also man kann diese Offenheit trainieren. Das ist so ein bisschen wie in der Kulinarik. Also ich kann jeden Tag Nudeln und Tomatensoße essen, ist okay, bestimmt auch lecker. Aber ich kann auch mal vielleicht im Urlaub in ein Restaurant gehen, wo ich einfach mal Interesse habe, was anderes auszuprobieren. Und so ist es auch mit der Musik und das tut uns gut, wenn unser Musikgeschmack offen bleibt. Aber das, was wir in dieser frühen Phase in der Jugend kennengelernt haben, wird uns auch niemand nehmen können.
Es ist schön, dass du das so beschreibst. Mir fällt dazu ein, dass Demenzkranke, wenn man denen sozusagen Musik aus ihrer Jugend vorspielt, dann kommen die auch so ein Stück weit zurück. Ne? Also die ganze Erinnerung wird da wie freigeschalten.
Das ist der absolute Wahnsinn. Also was es da für gesicherte Erkenntnisse gibt, die aus der Praxis geschildert werden, die man aber auch gut durch Untersuchungen nachweisen kann. Was mir am meisten umhaut bei diesen Untersuchungen ist, dass Menschen, die an Demenz erkrankt sind, an Demenzerkrankungen und Alzheimer oder so haben, dass die manchmal Schwierigkeiten haben, auch Nahrung aufzunehmen. Da gibt es Schluckbeschwerden. Und wenn man mit denen singt, dann werden diese Schluckbeschwerden weniger. Also man kann die Nahrungsaufnahme durch Gesang verbessern. Das finde ich total abgefahren. Und Musik funktioniert als so eine Art Gehirnschrittmacher. Es ist so, dass bei Demenzerkrankungen ja gewisse Teile des Gehirns überhaupt nicht mehr gut funktionieren. Aber da Musik eigentlich, es gibt nicht so ein Musikzentrum. Also Musik wird eigentlich in allen Bereichen abgespeichert. Wir speichern ja Musik auch ein bisschen über Bewegung ab. Wenn wir einen Ohrwurm haben, bewegt sich sogar unsere Muskulatur im Gaumenbereich, ganz subtil, aber die schwingt dann mit. Ja? Darum kann man auch mit Ohrwürmern, mit Kaugummi kauen, wohl ein Stück weit unterbrechen, weil dadurch diese unbewusste, ich gehe mit meinen Muskeln mit, dieser Ablauf wird ein Stück weit unterbrochen. Aber bei Demenzerkrankten ist es so, dadurch, dass Musik überall so ein bisschen abgespeichert wird, kann das auch alle Bereiche stimulieren. Und wenn man dann vertraute Melodien von früher hört, sind plötzlich Erinnerungen wieder da, die vorher nicht da waren. Und mittlerweile empfiehlt man Menschen, die gewisse Frühdiagnosen bekommen, dass sie mal erkranken können an sowas, dass sie sich nochmal viel bewusster Ohrwürmern aussetzen, weil die können dann, wenn die Erkrankung sehr stark ausgebrochen ist, im fortgeschrittenen Alter oder im fortgeschrittenen Stadium helfen. Also die können fernab von irgendwelchen Tabletten dazu führen, dass man wieder sehr wache Momente hat.
Das ist spannend. Das steht alles in deinem Buch mit drin, in dem neuen Buch?
Ja, also ich habe das habe ich schon im Älteren auch niedergeschrieben. Also das erste Buch war Dr. Pops musikalische Sprechstunde, was ich quasi als Dr. Pop, also ich heiße ja eigentlich Markus Henrik, geschrieben habe. Und das war mir aber so wichtig, dieses Thema, dass ich das nochmal mit neueren Studien auch aufgenommen habe in das aktuelle Buch Macht Musik, genau.
Okay, ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich. Die erste wäre, was war dein persönlicher Aha-Moment bei der Arbeit am Buch?
Ja, ich würde schon sagen, das, was ich gerade geschildert habe mit diesen Eye-Reaction-Tests, wo Babys auf die Stimme der Mutter reagiert haben, das hat mich wirklich umgehauen und das tut es auch immer noch. Dann aber auch persönliche Begegnungen, die ich niedergeschrieben habe. Ich war in Halberstadt. Dort findet das längste Konzert der Welt statt. Es wurde 2001 gestartet und läuft noch bis ins Jahr 2640. Das ist ein Orgelprojekt, was zurückgeht auf John Cage, der sehr experimentelle Sachen gemacht hat. Der wird der neuen Musik zugeschrieben, also das ist die avantgardistische Form der Klassik. Und er hat immer sehr verrückte Sachen gemacht. Er hat auch mal das Stück 433 komponiert. Wenn wir das jetzt anspielen würden, dann hätten wir 4:33 Stille. Mhm. So, das war eine Kurzversion davon. Aber dann ist die Frage, war das jetzt wirklich Stimme? Hat man jetzt irgendein Rauschen gehört? Hat vielleicht irgendwie im Konzertsaal jemand gehustet? Ist das dann Teil von der Musik oder nicht? Diese philosophischen Fragen hat John Cage mit 4:33 gestellt. Und mit diesem Orgelprojekt As Slow As Possible hat er ähnliche Fragen gestellt. Und da habe ich das besucht, und das Konzert. Und da kommt man in so eine ein ehemaliges Kloster, ehemalige Kirche. Also dieser Raum wurde immer wieder umgestaltet. Seit 1000 Jahren gibt es diesen Ort in Halberstadt, wo dieses Orgelprojekt stattfindet. Und ich war alleine mit einem Menschen, der das dort ehrenamtlich kuratiert. Aber wenn ein Tonwechsel stattfindet, was so alle 3-4 Jahre passiert, kommen Leute aus aller Welt dahin geflogen. Das war auch schon auf der Titelseite der New York Times. Und das war ein Riesenerlebnis für mich, das erstmal zu erleben. Aber da hatte ich einen Aha-Effekt, den ich nicht vergessen werde. Ich dachte die ganze Zeit, das sei ein philosophisches Projekt zum Thema Zeit. Also, dass wir darüber nachdenken, was ist eigentlich Zeit? Weil das Stück überdauert uns, ja. Es ist 640 Jahre alt. Musik klingt immer weiter. Aber dann habe ich begriffen, es geht eigentlich mehr gar nicht so sehr um Zeit, sondern um Sound, weil ich kam da rein und habe den Klang erstmal nicht gehört. Und dann stand ich dort und dann wurde der Klang immer lauter. Und dann habe ich irgendwann den netten Herrn dort gefragt, der mich dort reingelassen hatte, haben Sie irgendwie lauter gemacht? Nee, kein bisschen. Der Klang wurde, ich will nicht sagen ohrenbetäubend laut, aber er wurde so präsent. Und es hatte damit was zu tun, dass man sich darauf eingelassen hat. Und es gibt auch Leute, die dort sich einmieten für Meditationsseminare oder so, was ich nachvollziehen kann. Es ist ein hochinteressanter Ort, wo man dann plötzlich gar nicht mehr so viel drüber nachdenkt, was bedeutet Zeit für uns, sondern was bedeutet Klang. Und für mich ist irgendwie alles Klang. Also es ging los mit dem Urknall auf dieser Welt und wir hallen auch nach. Und das hat mir das nochmal klar vor Augen geführt. Und das war vielleicht einer der größten Aha-Momente.
Mhm. Ja. Spannend. Also ist mal ein Ausflug wert, so wie das klingt.
Fahrt nach Halberstadt in Sachsen-Anhalt.
Okay. Und dann, wir haben ja sozusagen einen Teil der Sendung auch über Metal und Hits gesprochen. Und wenn du jetzt mit Blick auf die Zeit, wenn du jetzt einen Song auswählen müsstest, dass der Metal-Hit schlechthin ist. Welchen würdest du uns nennen und warum?
Oh, das ist natürlich jetzt sehr gemein, weil ich natürlich jetzt mit sehr bekannten Sachen nur um die Ecke kommen kann. Ich will aber kurz einschieben, ich habe früher auch Sachen gerne von Halloween gehört und Dream Theater fand ich ziemlich cool, so in den 90ern und so, weil ich das Melodiöse sehr mochte. Ich finde einfach Paranoid so interessant, weil ganz viele Diskussionen darüber gesponnen werden, ist das jetzt der erste Heavy-Metal-Song, ist es ein Hard-Rock-Song, und ich finde diese Geschichte von Tony Iommi so toll und von Ozzy Osbourne. Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich gerne diesen Song einfach nehmen.
Okay, gut, also der Metal-Hit für Dr. Pop ist Ozzy Osbourne, sage ich schon.
Auch
Black Sabbath.
Black Sabbath.
Mit
Paranoid, auf jeden Fall.
Okay, lieber Dr. Pop, ich danke dir sehr für diese Zeit, für diese spannenden Einblicke, für den schönen Austausch. Wir haben darüber gesprochen, warum manche Songs über Jahrzehnte bestehen bleiben, wie sich Metal auch so ein Stück weit im Laufe der Zeit verändert hat. Wir haben gehört, dass schon in den 80ern gesagt wurde, das ist überproduziert. Das ist ja ein Thema, was auch heute noch sehr präsent ist im Metal. Genau, und Musik, sie kann verbinden, Emotionen regulieren, Erinnerungen tragen und manchmal sogar Perspektiven verändern. Wenn euch das Thema interessiert, das Buch von Dr. Pop, das neue Buch, Macht Musik heißt es. Mhm. Das kommt am 16. April, versammelt viele dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und das natürlich mit seinem bekannten Humor und seiner Leidenschaft für Musik erzählt. In diesem Sinne, mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Das war der Metal.de-Podcast Metal Minds, The Pit Unplugged, und mit meinem fabelhaften Gast heute natürlich Dr. Pop. In diesem Sinne, macht's gut.
Dankeschön.